KVSW Talk, der KVSW-Podcast zu aktuellen Themen des Gesundheitswesens. Der Klinikverbund Südwest ist einer der leistungsfähigsten Krankenhausverbünde in Süddeutschland. Seine beiden Trägerlandkreise Böblingen und Calw investieren seit Jahren in eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region. Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, spricht mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Medizin und Pflege über Zukunftsthemen, die den Verbund bewegen. In dieser Folge geht es um die größte Krankenhausreform der letzten 20 Jahre, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für 2023 angekündigt hat. Was bedeutet diese Reform für das Gesundheitswesen? Und welche Auswirkungen hat sie auf den Klinikverbund Südwest? Diese und weitere Fragen diskutiert Alexander Schmidtke mit seinem Gast, Professor Dr. Boris Augurski, Gesundheitsökonom, Kompetenzbereichsleiter Gesundheit des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und Mitglied in der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, die die Bundesregierung bei der Reformierung des Gesundheitswesens berät.
Herr Professor Augurski, herzlich willkommen. Schön, dass Sie beim Klinikverbund Südwest sind.
Ja, immer sehr gerne. Ich komme immer wieder gerne hier in die Region und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Ich komme gerade aus einer Klausurtagung mit den Chefärzten und Pflegedirektoren. Wir sind ja heute Nachmittag beieinander, deswegen konnten wir das jetzt gut miteinander verbinden. Sie kommen gerade vom Landkreistag, oder? Sie reisen ja momentan durch Deutschland und erklären, wie die Medizin der Zukunft ausschaut. Wir wollen heute über Krankenhausreform, über ambulantes Operieren sprechen, Hintergründe, Fachkräftemangel. Wie sehen Sie als Mitglied der Expertenkommission der Bundesregierung auch für die wohnortnahe medizinische Versorgung? Da sind Sie absoluter Fachmann. So die Zukunft, das interessiert uns, das interessiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es ist der erste Podcast, ja, den wir heute drehen bzw. aufnehmen. Die Idee ist einfach, dass wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über wichtige Themen ergänzend ein Stück weit informieren. Aber jetzt zunächst mal, es wollen alle wissen, wer ist der Professor Augurski, wo kommt er her, was treibt ihn so? Erzählen Sie einfach ganz kurz mal über sich.
Ja, gerne. Also was treibe ich so? Zum einen seit 2003, also jetzt 20 Jahre, bin ich an dem RWI tätig. Das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut.
Was heißt RWI genau?
RWI, das hieß mal Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, heißt aber heute nur noch RWI. Wir sind ein Leibniz-Institut. Sie kennen da die Leibniz-Gemeinschaft. Da gibt es ganz viele Institute. Wir sind für Wirtschaftsforschung. Da gibt es auch in Baden-Württemberg, in Mannheim eins, das ZDW, und wir sind in Nordrhein-Westfalen und haben da schon immer das Thema Krankenhaus von Anfang an, also seit 20 Jahren jetzt auf der Agenda, immer tiefer reingegangen und damit jetzt auch dann seit letzten Sommer in der Regierungskommission von Minister Lauterbach drin, um eben sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn das Gesundheitswesen und eben auch Krankenhausversorgung reformieren, weil wir haben großen Reformbedarf.
Aber nochmal einen Schritt zurück, Sie machen ja auch den Krankenhaus-Rating-Report.
Genau.
Der ist ja bekannt in Deutschland zwischenzeitlich. Der wievielte ist schon rausgekommen?
Ja, ich kann es auch kaum noch zählen. Ich muss immer selber nachschauen. Also es ist, glaube ich, jetzt auch so 17., 18. Wir sind wieder dran. Im Juni kommt dann der nächste. Und dort untersuchen wir immer die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser und versuchen da eine Prognose zu geben. Das ist auch so eine Marke inzwischen vom RWI. Außerdem bin ich tätig bei einer Krankenhausberatung. Da versuchen wir im Prinzip das, was wir jetzt auch so theoretisch erarbeitet haben, immer wieder über die Jahre praktisch umzusetzen.
Sind Sie da auch noch Vorstandsvorsitzender von der Münch-Stiftung oder Geschäftsführer?
Das
oder?
Kam dann irgendwann dazu. Ich habe vor vielen Jahren, auch schon über 10 Jahre, den Gründer der Rhön-Klinikum AG kennengelernt. Das ist als Person ein Visionär. Der ist jetzt diese Woche 78 geworden und ist jeden Tag immer mit dem Gesundheitswesen befasst. 6-Tage-Woche rund um die Uhr. Mhm. Und das ist einfach immer ein sehr fruchtbarer Austausch, weil da Ideen kommen, auch zum Thema Digitalisierung, was uns jetzt heute nicht so beschäftigt in dem Podcast. Und da mache ich jetzt, betreue ich seine Stiftung, die er 2014 gegründet hat.
Aber vielleicht noch mal ein ganzes Stück zurück. Ich meine, wie kommen Sie überhaupt zum Thema Gesundheit? Ich meine, wie so Ihr Werdegang? Wo wohnen Sie eigentlich? Ich glaube, Sie wohnen in Nordrhein-Westfalen. Ne?
Ich wohne auch seit genau diesen 20 Jahren in Essen, bin aber da zugezogener. Ursprünglich bin ich Schwabe und komme halt auch aus der Region.
Ach, hier, Sie kommen aus der Region.
Genau, also es wäre jetzt fast auch ein Besuch zu Hause gewesen, wenn es nicht so knapp getaktet wäre, wenn ich nicht die Landräte heute beim Landkreistag gehabt hätte, dann wäre ich auch noch mal.
Was haben Sie denn denen erzählt heute?
Naja, das kommt heute auch nach heute in unserer Tagung, aber dort ein bisschen verkürzt. Aber das ist auch genau der Punkt. Weshalb, also man sieht ganz deutlich dieses Thema Krankenhaus und wie geht es weiter, das bedrängt alle im Moment. Ja? Also die Landräte, die anwesend waren, das war der Gesundheitsausschuss, also da waren jetzt nicht alle Landkreise Baden-Württembergs, aber der Kern. Und wir haben 2 Stunden darüber diskutiert, da ist so viel in der Diskussion und auch Gesprächsbedarf, weil viel in der Schwebe ist, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und das ist auch ganz Deutschland.
Nicht, ich glaube, da waren auch unsere beiden, ne? Die Gesellschaft.
Ja,
ne?
Also Landrat beide
Bernhard,
Landräte.
Landrat Ricker da. Ne?
Und Landrat Bernhard, beide Landräte anwesend. Da sieht man, die zwei interessieren sich sehr fürs Krankenhaus. Das ist nicht in jedem Landkreis so.
Ja, das ist auch, bin ich auch sehr froh drüber. Die investieren hier wirklich und die setzen sich auch für die medizinische Versorgung ein. Das ist wirklich auch extrem einzigartig. Und ja, aber jetzt genau, wir sprechen heute Nachmittag über das Thema Krankenhausreform. Ich meine, am 6.12. ein bisschen ein Nikolausgeschenk vom Bundesgesundheitsminister, würde ich mal sagen, wurde eine revolutionäre Krankenhausreform beschieden. Und seitdem sind alle verunsichert, seitdem machen sich viele Sorgen, es gibt auch viel Kritik und so weiter und so fort. Sie sind ja in der Expertenkommission. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz was zur Expertenkommission sagen? Wer sitzt da so? Es gibt ja so ein bisschen den Vorwurf, da sitzen jetzt in erster Linie die Unikliniken drin, hochwissenschaftlich alles, aber die Praktiker sind nicht drin. Vielleicht erzählen Sie ganz kurz was zur Expertenkommission und dann kommen wir wirklich auch mal zu den Eckpunkten der Krankenhausreform.
Ja, die Expertenkommission, Regierungskommission der Bundesregierung, die haben so letzten Sommer 16 Mitglieder bestellt. Die kommen aus vielen Fachbereichen, aus dem Juristischen haben wir einige, vier Mitglieder aus dem Juristischen. Wir haben aus dem medizinischen Bereich, und da haben Sie recht, die sind vornehmlich aus Maximalversorger und Unikliniken, wobei es gibt auch eine Vertreterin, die dann so eine private, aus einer privaten Kette, die auch kleinere Einrichtungen, auch ländliche Einrichtungen haben, da gibt es dann schon auch so nochmal einen anderen Blickpunkt. Und dann gibt es aus der Gesundheitsökonomie einige Mitglieder.
Okay.
Und das ist so eine Mischung aus verschiedener Expertise, die auch unbedingt nötig ist. Und es, sagen wir, die Mediziner sind durchaus auch aus der Praxis, also die machen auch Notfallversorgung und wissen, was vor Ort passiert. Aber aus natürlich ihrer Brille heraus eines größeren Versorgers.
Wer leitet eigentlich diese Kommission? Ist es der Bundesgesundheitsminister selbst?
Also der Minister selbst nimmt an manchen Sitzungen teil.
Ja.
Die Sitzungen sind auch weitgehend immer per Video.
Ja, okay.
Das ist also nicht in Präsenz, sonst wird man die Leute auch gar nicht alle so schnell alle 2 Wochen Minimum mehr oder mehr Sitzungen zusammenkriegen. Aber die operative Leitung, die Moderation, das ist jemand, der wurde da auch extra für eingestellt, ein Professor Pschon.
Okay.
Der
Was macht der? Ist der Moderator? Oder?
Ja, der leitet die Gruppe, der organisiert, der managt das auch und versucht auch mit Unterstützung des BMG, da hat er auch Personal, die Sitzung zu organisieren, auch durchaus zu schreiben. Ja?
Okay.
Und man muss auch alles protokollieren. Da ist eine Menge Arbeit drumherum. Also ich beneide ihn nicht, da hat er viel um die Ohren.
Ja gut, der wird wahrscheinlich Schmerzensgeld bekommen. Ne?
Ja, das
gehe ich davon aus, wird nicht so schlimm sein.
Und es ist ja, ich meine, es ist ja auch mitten im Zentrum. Ne? Also der nimmt auch teil an den Bund-Länder-Arbeitsgruppen.
Okay, die tagen gerade, glaube ich, ne?
Die tagen regelmäßig.
Also was heißt regelmäßig?
Letzten Donnerstag haben wir getagt.
Okay.
In welchem Rhythmus, weiß ich jetzt gar nicht, aber sehr, sehr häufig. Und,
ist da die Expertenkommission dabei?
Nein.
Da ist sie nicht dabei.
Also. Aber vertreten eben durch den Vorsitzenden, Professor Pschott, der ist dann drin und nimmt dann auch die Ideen mit rein.
Ja. Jetzt erzählen Sie uns einfach mal so mit einfachen Worten, dass es wirklich jeder versteht, was will die Krankenhausreform? Was kommt auf uns zu und was wird gerade diskutiert?
Mache ich gerne. Ich würde vielleicht kurz eine Motivation, warum eigentlich? Warum jetzt eine Reform? Wir haben dauernd eine Reform. Ich glaube, was wir uns klar machen.
Ja, Motivation müssen, brauchen wir tagtäglich.
Genau. Aber warum machen wir das jetzt? Warum eine Revolution, um Gottes Willen? Ich meine, was ist denn der Bedarf? Ich glaube, wir müssen uns klar machen, das merken Sie auch alle in Ihrer Arbeit täglich. Wir haben immer weniger Fachkräfte. Ja, die Arbeiten machen. Es hängt an allen Enden. Fachkräftemangel, man kann auch gar nicht mehr alle Betten betreiben. Dummerweise ist es so, ich glaube, das wird sich auch nicht bessern die nächsten Jahre. Aufgrund einfach unserer demografischen Entwicklung müssen wir mit weniger Menschen mehr Menschen versorgen.
Betrifft es alle? Also betrifft es Ärzte, Pflegekräfte, MFAs,
richtig,
auch Servicekräfte?
Alle. Also tatsächlich alle, aber es gibt Schwerpunkte. Also im Pflegebereich ist es besonders ausgeprägt, im Ärztlichen auch ein bisschen, aber kommt wahrscheinlich noch stärker später. Es betrifft aber nicht nur das Gesundheitswesen, es betrifft die gesamte Gesellschaft. Weil das kriegen wir ja auch mit privat. Handwerker kriegt man keine Dienstleistungen vor allem. Schwierig.
Ja. Ich habe vor 25 Jahren, habe ich schon gesagt, kriegen einen Fachkräftemangel. Ich komme ja aus der Pflege, war ja auch Pflegedirektor, bevor ich dann auch als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender gearbeitet habe. Und ich stelle mir einfach die Frage, kommt es nicht alles viel zu spät?
Es ist, also man kann tatsächlich sagen, wir sind zu spät dran.
Also kurz vor Torschluss.
Wir hätten vorher handeln müssen tatsächlich. Aber es hilft ja nichts, rückblickend zu sagen, hätte. Wir wissen es auch nicht erst seit 25 Jahren, sondern eigentlich seit 40 Jahren, wenn wir ehrlich sind. Klar. Wir hätten einfach die Zahlen, so wie die Geburten sind, sind sie halt. Ja, wir wussten, ab 1970 waren weniger Geburten. Und die, ne, ich meine, jetzt sind es 50 Jahre später.
Ja, also ja. Ja gut, ich bin auch Babyboomer.
Ne? Also ja, das sind ja viele. Die gibt es überall, weil es halt so viele gibt. Das ist auch gar nicht schlimm. Die haben ja auch unheimlich viel jetzt gearbeitet. Ja? Die haben ja den ganzen Laden am Laufen gehalten. Nur das ist ja das Problem. Die gehen dann bald und dann muss der Laden trotzdem weiterlaufen. Ja. Der Nachwuchs übernimmt auch gerne, aber er kann ja nicht doppelt so viel arbeiten. Der will vielleicht auch mal lieber ein bisschen weniger arbeiten.
Also ja, das ist die Z-Generation, ne? Das ist eine ganz andere. Ne? Also meine Kinder zum Beispiel so denken ganz anders.
Ne? Damit sie, die müssen ja dann eine Person muss ja dann fast zwei Babyboomer ersetzen oder 1,5 wenigstens. Und das wird ja nicht funktionieren. Deshalb, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn wir da nichts machen, laufen wir auf eine Rationierung. Ja, dann können wir nicht mehr alle Patienten.
Was meinen Sie?
Dann können wir nicht mehr alle Patienten voll, wie wir es gewohnt sind, bisher behandeln. Dann müssen wir, das ist dann Triagierung. Dann müssen wir sagen, wer hat jetzt was Wichtiges, um den müssen wir uns kümmern und die anderen kümmern wir dann nicht so intensiv.
Also Triagierung heißt praktisch Prioritäten setzen,
ja, in der medizinischen Versorgung. Wir müssen dann priorisieren, aber das will ich ja vermeiden.
Ja, weil ich glaube, ein ethisches Thema auch, ne?
Eben. Und wir sind nicht an dem Punkt, dass wir das eigentlich machen müssen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir auf der Systemebene die knappen Ressourcen besser einsetzen. Da ist das Thema sektorenübergreifende Versorgung. Wie mache ich das ambulant, mit und ohne Krankenhaus? Wie mache ich das mit den Niedergelassenen? Da müssen wir ran. Jetzt für die Reform, über die wir jetzt sprechen wollen, dieses Reformpapier, das ist jetzt sehr krankenhausfokussiert. Da soll es um die Veränderung der Krankenhausstrukturen und der Krankenhausvergütung gehen. Da können wir gleich tiefer rein. Weil auch da natürlich man sich noch ein bisschen verbessern kann und die knappen Ressourcen besser einsetzen kann.
Okay. Ja, erzählen Sie mal ganz kurz so die Eckpunkte. Also man spricht von Leveln, von Leistungsgruppen. Vielleicht können Sie es auch mal präzisieren, was man unter einer Leistungsgruppe versteht. Die 30-Kilometer-Regelung macht momentan natürlich viel Sorge, ja, gerade in Ballungsgebieten. Vielleicht gehen Sie einfach mal kurz rein und zeigen mal auf, das ist momentan die Reform und machen mal Beispiele.
Ja, gerne. Also man kann im Wesentlichen sagen, dass die Reform aus drei Elementen besteht. Das eine ist Vergütungsreform. Wir haben das DRG-System, Fallpauschalen, und wir haben jetzt 20 Jahre damit gearbeitet. Wir merken die Vor- und Nachteile. Das hat Vorteile. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, das war richtig, das damals einzuführen. Aber es hat Nachteile. Es hat so ein Hamsterrad erzeugt. Immer viel in die Menge, wir müssen viel Fälle haben, dann können wir das Krankenhaus auch finanzieren. Und ist auch richtig so, weil sonst ist das Krankenhaus pleite und dann sind sie es weg. Also das musste man ja auch machen. Aber das wollen wir jetzt etwas reduzieren. Deshalb soll es neben den DRGs, die abgewichtet, heruntergewichtet werden. Also man kriegt dann pro Fall künftig weniger Geld. Aber im Umkehrschluss gibt es dann mehr oder überhaupt etwas mal für eine Vorhalteleistung. Also dass ich zum Beispiel eine Geburtshilfe betreibe mit dem Kreissaal, mit den Hebammen, mit einer Grundausstattung an Personal, kriege ich dann eine Vorhalte finanziert. Oder dass ich eine interventionelle Kardiologie habe, dann kriege ich das vorhaltemäßig finanziert.
Aber wir kriegen nicht 100%.
Eben.
Anders nicht wie die 100%. Feuerwehr. Die Feuerwehr wird ja nicht so nach Bränden bezahlt.
Richtig. Die Feuerwehr, und das wäre auch komisch, immer wenn ein Brand ist, kriegt sie Geld und sonst nicht, dann freut sie sich über jeden Brand. Ne? Das wäre
eine, ja, aber sie muss da sein. Sache.
Sie richtig. Hat eine Vorhaltung. Sie muss da sein. Deshalb ist das Krankenhaus ist jetzt nicht 1:1 Feuerwehr. Notfälle, ja. Aber sage ich mal, wenn ich jetzt eine Hüftendoprothese mache, das ist nicht die Feuerwehr. Das ist planbar. Das ist was Elektives. Das kann ich auch gut organisieren. Und der Feuerwehrscharakter, den es im Krankenhaus auch gibt, den sollte ich anders finanzieren. Und deshalb sagen wir, wir wollen nicht 100% DRG. Das ist, glaube ich, zu Ende. Wir wollen aber auch nicht 100% reine Budgetorientierung. Das heißt, man kriegt ein Budget, egal wie viele Leistungen man erbringt.
Aber sprechen Sie jetzt wirklich, ich meine, die DRG-Finanzierung ist ja sehr ökonomielastig. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und es geht wirklich um Ökonomisierung der Medizin. Das ist jetzt sicher erkannt, dass es schwierig ist. Aber ist das jetzt wirklich eine Entökonomisierung, wenn ich 40% Vorhaltekosten bekomme und trotzdem 60% wieder über die Fälle bekommen, über die Menge der stationären Patienten? Und wir haben uns ja schon zu dem Thema mal auseinandergesetzt an anderer Stelle, Herr Professor Okutski. Das Thema, wir haben natürlich schon eine Vorhaltefinanzierung des Pflegebudgets. Das fließt ja rein in die 40%. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und das sind etwa 20%.
Deshalb ist schon die halbe Miete aufgebraucht. Also tatsächlich hätte ich auch gern das Pflegebudget als Teil des Vorhaltebudgets in der gleichen Systematik. Aber das ist jetzt politisch gesetzt.
Konnten Sie sie nicht durchsetzen?
Nein, das ist natürlich auch noch mal auf einer viel höheren Ebene politisch gesetzt. Wir wissen alle, auch Sie jetzt als Krankenhaus, wie komplex das war mit dem Pflegebudget und Verhandeln und so und viel Bürokratie, die wir uns auch vielleicht gerne erspart hätten. Es ist jetzt, wie es ist. Wir wollen quasi diesen 20% Anteil, der nicht mengenabhängig den Krankenhäusern zugutekommt, auf 40% erhöhen. Es ist also damit jetzt nicht diese ganz große Veränderung. Wobei im Bereich Intensivmedizin und Geburtshilfe, Kinder, haben wir 60% Vorhaltung vorgesehen. Und das ist auch für mich erstmal ein Startschuss. Wir müssen, und das ist normativ gesetzt, das heißt, das ist nicht irgendwo abgeleitet, sondern wir sagen, wir wollen jetzt mal mit 40% starten. Wir schauen mal, wie das ist. Da gibt es auch eine Übergangszeit, dass man langsam da reinkommt, dass sich das Krankenhaus umstellt.
Was heißt Übergangszeit? Wie lange wird die dauern?
Wir haben vorgesehen 5 Jahre tatsächlich. Also im ersten Jahr ist es völlig neutral. Da ist quasi nur die Systematik, aber noch kein richtiges Vorhaltebudget. Und das wächst dann so an, immer um ein Viertel mehr, also 10%, 20, 30, bis man die 40% erreicht. So. Und dann sind 5 Jahre um und dann ist es scharf geschaltet. Man kann sich anpassen, man muss ja auch als Krankenhaus so ein bisschen von der Welt heute in die Zukunft gehen. Das können wir nicht einfach hoppla hopp machen. Man muss sich anpassen können. Aber was ich sagen will ist, wir müssen das evaluieren, wir müssen das begleiten und dann die Folgen im Positiven wie im Negativen uns anschauen. Und wenn wir glauben, wir müssen diese Vorhalteanteile erhöhen, vielleicht auch 50-60%, dann sollten wir es auch tun.
Aber wir wissen beide, dass wir derzeit, und das sagt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und alle Fachverbände, wir haben eine Unterfinanzierung. Also wir kommen eigentlich aus einer unterfinanzierten medizinischen Versorgung, aus unserer Sicht, wenn Sie es anders sehen, sagen Sie es bitte, und müssen jetzt sozusagen umstellen.
Ja, dazu 2 Punkte. Das eine ist, die aktuelle Unterfinanzierung war nicht Thema unseres Vorschlags der Regierungskommission. Das Thema war, dass ich sage, ich möchte das DRG-System rein dieser Mengenfokus verändern. Und dafür sollten wir ein Konzept entwickeln. Und da geht es dann ja nur um eine Umverteilung dessen, was heute da ist. Das ist noch nicht eine Niveauänderung. Niveau heißt, dass man mehr Geld reingibt. Es soll jetzt erstmal mit dem Bestand die Anreize, sagt der Ökonom, verändert werden. Dass man also weniger Anreiz hat, in die Menge zu gehen und mehr eben auch so die Vorhaltung heraushebt. Das andere Thema, was Sie ansprechen, dass eben aktuell eine Unterfinanzierung ist durch hohe Kostensteigerungen, Energiekosten, aber auch hohe Personalkostensteigerungen. Und das muss man nämlich besonders betonen, weil dafür ja jetzt noch keine Gegenfinanzierung da ist, dass die Leistungsmenge der Krankenhäuser, die ja in der Corona-Zeit stark abgefallen ist, um 8% weniger Case-Mix als vor Corona, ja immer noch besteht. Heißt, die Krankenhäuser haben eine Erlösminderung. Die war in der Corona-Zeit gegenfinanziert durch Ausgleichspauschalen und fällt jetzt weg.
Es fällt
und damit
völlig
fehlen
weg
ein paar Milliarden.
Ja, aber jetzt, wir wollen ja nicht über das Thema sprechen, nur noch vielleicht eine letzte Bemerkung. Sie sind ja sicher eng dran an Herrn Lauterbach. Vielleicht können Sie ihm ja sagen, dass die Schaufenstermilliarden, die momentan auch in der Presse stehen, von den Fachverbänden und von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die tun uns richtig weh. Also die Energiehilfen, die angekündigt worden sind, beispielsweise, ja, wo wir 13,5 Millionen Euro an Energiehilfen eingesetzt haben, kriegen wir jetzt gerade mal 4,2. Das heißt, uns fehlen knapp 10 Millionen Euro. Es wurde ausgerechnet nach dem Königsteiner Schlüssel. Ja. Und da muss ich schon ehrlicherweise sagen, das ist schon etwas, was wir überhaupt nicht lösen können. Und auch der Inflationsausgleich, der einfach nicht im Basisfall wer drin ist, ist nicht mehr finanzierbar.
Ja.
Müssen wir jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht, wenn Sie das nochmal mitnehmen würden und an Lauterbach bei Gelegenheit, sind Sie eigentlich so dicht dran am Lauterbach?
Also es gibt neben den Videositzungen schon auch mal persönliche. Oder auch indirekt, es gibt ja auch die Arbeitsabteilung beim BMW.
Ja, sagen Sie es denen.
Und ich kann Ihnen aber sagen, das ist dort schon angekommen.
Ja, gut, okay.
Es wird auch wahrgenommen. Das ist sozusagen eine Gemengelage, die auch wieder noch eine Ebene höher liegt. Da ist der Finanzminister Lindner.
Okay.
Die FDP verliert gewisse Wahlen. Also da ist im Moment ein klares Nein zu weiteren Hilfen im Moment.
Okay, aber ich kann nur an der Stelle sagen, ich glaube, dass etwas kommen muss in diesem Jahr. Also es ist undenkbar momentan. Also ich hoffe noch auf eine gewisse Einsicht.
Es laufen die Bund-Länder-Gespräche und am Ende des Tages ist ja auch immer die Frage, wie einigt man sich und vielleicht was kriegt man auch. Ja? Also das sind ja dann viele einzelne Verhandlungspositionen, die man da auch mit anderen verknüpfen kann.
Aber wir haben jetzt gerade die eine Situation, die Finanzierung, Vorhaltefinanzierung der Krankenhausreform angesprochen. Erklären Sie noch mal ganz kurz das Levelprinzip und die Leistungsgruppen.
Die Leistungsgruppen, das geht schnell, denn man muss diese Vorhaltefinanzierung an irgendwas knüpfen. Also wenn ich eine DRG bekomme, dann ist die geknüpft an den Fall, den ich erbringe, wird nachgewiesen, wird dann meistens bezahlt.
Fall heißt ein stationärer Patient.
Den stationären Patienten, genau. Der wird dann abgerechnet, DRG. Und daran ist es geknüpft. Aber woran verknüpfen wir jetzt die Vorhaltefinanzierung? Wofür kriegt das Krankenhaus das? Und da brauchen wir die Leistungsgruppen. Da brauche ich die Leistungsgruppe meinetwegen interventionelle Kardiologie. Wenn ich das als Krankenhaus habe und das dann auch so im Krankenhausplan dann hinterlegt ist, dann kriege ich dafür ein Vorhaltebudget. Wenn ich eine Geburtshilfe habe und das da auch Sinn macht am Krankenhaus, dann kriege ich dafür das Vorhaltebudget.
Also heißt Leistungsgruppe Kardiologie, Leistungsgruppe Geburtshilfe oder geht es tiefer?
Das soll tiefer gehen. Also es soll tiefer als die Fachabteilung, die wir alle kennen, gehen. Das muss auch tiefer gehen, damit ich differenzieren kann. Denn ich möchte vielleicht ja auch, dass manche Krankenhäuser, Maximalversorger vielleicht komplexere Leistungen erbringen. Dann brauchen die auch entsprechend die komplexere Kardiologie versus vielleicht eine andere Leistungsgruppe, die beim Grundversorger ist. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat 60 Leistungsgruppen definiert. Die haben da schon was ausgearbeitet. Die sind auch schon mittendrin, das jetzt in Verhandlungen, Krankenhausplanung zu nutzen. Wir in der Regierungskommission haben 128 vorgeschlagen. Es gibt eine lange Tabelle. Ich denke, die wird kürzer ausfallen. Da gibt es zum Beispiel auch viele, wo man sagt, ja, die könnte man vielleicht auch erstmal rausnehmen, vielleicht sind es dann 100. Und da finden im Moment auch die Verhandlungen statt, wie viel brauche ich denn? Ja, das ist natürlich medizinisch zu begründen, das ist aber auch ein politisches Thema, das ist auch ein Praktikabilitätsthema. Nimmt man NRW, kann man loslegen zum Beispiel.
Also ich verstehe das jetzt so, dass praktisch, wenn Leistungsgruppe Kardiologie ist, dann gibt es beispielsweise die Frage von Herzinsuffizienz, es gibt die Frage von interventionellen Leistungen. Die ist mit Strukturvoraussetzungen gebunden. Ich glaube, man braucht 5 Interventionalisten, um letztlich ein Herzkatheterlabor zu betreiben. Und dafür kriegen sie dann eine gewisse Vorhaltefinanzierung. Ja. So kann man es, glaube ich, verstehen. Und jetzt, wie wirkt es rein in die Levels? Also es gibt ja Level 3, es gibt Level 2, es gibt Level 1. Das ist nochmal unterschieden. Das ist für den Klinikverbund sehr relevant, weil wir natürlich, sag ich mal, schon in einem Ballungsgebiet sind und Grund- und Regelversorger haben und Schwerpunktversorger. Was bedeutet es jetzt für unsere Krankenhäuser als Beispiel?
Genau, das ist der dritte Bestandteil dieser Reform. Also neben der Vorhaltefinanzierung 1, Leistungsgruppen 2, kommen jetzt drittens die Level. Und die Level, die sind sozusagen quer nochmal da irgendwie rein. Das, meine, man kennt es, da gibt es den Grundversorger, Maximalversorger, aber das ist nicht bundesweit einheitlich definiert und hat auch keine großen Konsequenzen. Man möchte jetzt sagen, Level 1, der Grundversorger, der ist bundesweit einheitlich definiert. Da gibt es gewisse Kriterien, Strukturvoraussetzungen, was muss das Krankenhaus mitbringen, damit es dann Level 1 ist oder 2 oder 3. Und dann kann es eben dieses Level sein.
Ja.
Und zusätzlich ist es so, dass an dem Level, das man hat, dann geknüpft ist, welche Leistungsgruppen ich erbringen darf. Also ich darf dann zum Beispiel auf Level 1 im Moment zumindest keine Geburtshilfe erbringen. Das wird aber wahrscheinlich verändert, würde ich vermuten. Da können wir noch drüber reden. Ich sage es nur, was im Moment so geschrieben steht. Und,
ist es dann irgendwie an die Anzahl der Geburten geknüpft?
Nein, es gibt da keine
Mindestzahl. Oder ist es dran geknüpft, dass eine Kinderheilkunde 7/24 mit am Haus ist?
Ja, es gibt diese, genau, es gibt die personellen Voraussetzungen, auch zur Zeit, ja, wann man anwesend sein muss. Es gibt die Voraussetzungen, welche Gerätschaften ich brauche.
Und auch Anzahl der Intensivbetten?
Ja, genau, ja, für die Level. Richtig. Wie viele Intensivbetten, welche Art, welche Notfallstufe ich habe. Da gibt es vom gemeinsamen Bundesausschuss diese Notfallstufe 1, 2, 3. Und das ist auch deckungsgleich mit diesem Level 1, 2, 3.
Also das heißt, man wendet das schon an, was vorhanden ist.
Das wird man wendet das an, richtig. In diesen Notfallstufen des GBA sind auch wieder hinter Kriterien.
Glauben Sie, dass das so kommt, wie es momentan im Reformpaket steht? Ich meine, Sie wissen es nicht genau, aber was denken Sie momentan? Sie hören ja viel, Sie reisen viel, heute im Landkreistag, Gesundheitsausschuss. Sie sehen ja wahrscheinlich auch die Sorgen der Politik momentan. Die Länder sprechen mit. Können wir hoffen, dass es da noch gewisse, sage ich mal, Aufweichungen gibt an der einen oder anderen Stelle? Oder glauben Sie, das wird am Ende des Tages knallhart durchgesetzt?
Bevor ich die Frage beantworte, noch mal kurz so Level 2. Nehmen wir mal dieses mittlere Level. Da heißt es ja, man braucht eine Geburtshilfe und auch eine Schlagfalleinheit.
Ja, Stroke Unit.
Ja. Damit ich Level 2 sein kann. Jetzt kann man sich medizinisch fragen, warum ist das gekoppelt? Also warum Geburtshilfe und Schlagfalleinheit? Der Hintergrund ist es nicht, dass man dann die Frühchen da mit Schlaganfall versorgen kann, sondern die Definition ist so, was sollte ein mittleres Krankenhaus denn für die Bevölkerung aufweisen, dass es ein Krankenhaus ist? Und da geht es auch ein bisschen darum, wenn ich dieses Krankenhaus bin, dann soll ich mir auch nicht Rosinen picken. Dann soll ich sagen, dann muss ich auch alles anbieten. Dann muss ich die Geburtshilfe machen, dann muss ich die Stroke Unit machen, dann muss ich auch dieses und jenes machen und kann mir nicht so ein bisschen das aussuchen, was ich gerne hätte.
Aber man kann es doch aufeinander abstimmen, glaube ich. Es können auch Leistungsgruppen irgendwie von einem Krankenhaus zum anderen übertragen werden.
Richtig, das wäre ja auch ein sinnvolles Ziel, dass man Schwerpunkte bildet, nicht alle machen alles.
Gibt es da Begrenzungen aufgrund der Kilometer oder
ja, im Moment ist es so festgelegt, wenn ich verschiedene Standorte habe, also in der Stadt in der Regel, und die sind die sind weniger als 5 Kilometer entfernt, dann zählt es als eine Einheit. Und dann ist alles in einem Topf und dann ist egal, wo die Geburtshilfe ist, dann.
Also 5 Kilometer.
5 Kilometer. Das ist also für Ihren Landkreis natürlich nicht relevant, außer jetzt natürlich Böblingen-Sindelfingen, aber die gehen ja eh zusammen.
Gut, die bauen das Flugfeldklinikum.
Da ist sowieso dann eins. Ja. Da ist dann klar, das ist ein Standort. Es ist auch wunderbar, passt sehr gut in diese Regierungskommission.
Aber was passiert jetzt aus Krankenhäusern? Wir haben Leonberg.
So ist
die
es.
Haben etwa 25 Minuten hierher.
Ja.
Geht es darum, wirklich von Krankenhaus zu Krankenhaus?
Ja.
Okay.
Ja.
Und unabhängig von Verkehrsverhältnissen?
Ja.
Unabhängig von ich meine, hier gibt es unheimlich viel Stau. Sie kommen aus Baden-Württemberg.
Ja,
ich bin aus Oberfranken jetzt zugereist, ne? In der Zwischenzeit. Da ist ein ganz anderes Verkehrsaufkommen. Also es geht wirklich rein nach der
Im
Fahrzeit,
Moment,
die hin.
Kilometer sogar.
Nach Kilometer.
Nicht Pkw-Fahrzeit. Also rein die Luftlinie Kilometer.
Und die ist?
5 Kilometer.
Die ist 5 Kilometer?
Ja, und Moment, was Sie jetzt ansprechen, sind, ist die 30-Minuten-Regel.
Die habe ich
gemeint. Das ist nochmal was anderes.
Ja.
Da geht es um Folgendes. Es gibt als Grundversorger zwei Untersubgruppen sozusagen. Da gibt es diesen Grundversorger Level 1 mit einem N. N für Notfallversorgung rund um die Uhr, 24/7.
24/7, ja. Braucht man auch Intensiveinheit?
Da braucht man auch eine gewisse intensivmedizinische Versorgung.
Ja. Ich glaube, es waren irgendwie 6 oder 8 Betten.
Ja.
Ne?
Also müssen Sie auch selbst nochmal nachschauen. Genau. Aber da braucht man was. Es ist niedergeschrieben, kann man nachlesen.
Ja.
Und dann ist man Level 1 N wie Notfallversorgung. Allerdings ist es im Moment so geschrieben, wenn in 30 Minuten Entfernung, Pkw-Zeit, ein Level 2 oder 3 Krankenhaus sein sollte, was hier in der Region natürlich schnell erreicht ist, dann wird dieses nicht 1N, sondern dann ist das N zu einem I, I wie integriert, ambulant, stationär, dann wird es ein akut pflegerische Klinik,
okay,
wo man durchaus Betten hat, wo man dann auch Medizin macht, aber die Akutpflege steht im Vordergrund und das ist zum Beispiel Nachsorge oder auch alternativ zur Abklärung von vielleicht älteren Patienten, bevor man dann ins größere Krankenhaus geht. Das ist dann 1i und das ist dann schon eine gewisse Schrumpfung auch für das Krankenhaus.
Na gut, das sagen die Kritiker, das ist so ein bisschen, eine Alibi-Veranstaltung. Würden Sie das nicht so sehen?
Also wir haben es ja als 1i-Klinik benannt. Jetzt ist es ein Label. Ja, also was drin ist, ist ja wichtig. Und das, die einen sagen, das ist eine Klinik. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, nein, das ist kein Krankenhaus. Ich würde aber auch zu bedenken geben, wir hätten das auch gern im Krankenhausplan. Ja? Das heißt, im Krankenhausplan des Landes, das wird vom Land mit beplant,
das
kann
ist wichtig,
auch Fördermittel,
ne, dann ist,
bekommen.
Genau, dann ist es auch wirklich ein Krankenhaus.
Ja,
dann bleibt auch,
ja, und dann hat es eben auch Anrecht auf Fördermittel. Und insbesondere, was wir nämlich brauchen, ist ein großes Investitionsprogramm, wenn ich wirklich die Reform umsetzen will, mit diesen ganzen Zentralisierungsveränderungen muss ich ganz viel investieren. Sie kennen es ja jetzt vom Flugfeld, was sowas kostet.
Ja, wir investieren überall, in all unseren 6 Krankenhäusern enorm viel Geld.
Aber die Zentralisierungsinvestitionen, die man ja über das Reformpapier anreizt, die müsse ich natürlich flankiert durch auch so ein Fonds bezahlen. Und da könnten dann auch Level 1i Kliniken, weil sie dann Klinik sind, auch die Mittel bekommen. Deshalb würde ich halt auch sagen, und es sind auch Betten da, nennt es Klinik. Und es soll auch durchaus für Patienten, sagen wir mal, ältere Patienten zur Abklärung, da geht man 3 Tage hin, akutpflegerische Versorgung, kommt vielleicht auch noch ein Niedergelassener vorbei und schaut nochmal, ob alles in Ordnung ist, bevor man gleich in die große Apparatewelt der Maximalversorgung
kommt. Okay, aber wenn wir über den Fachkräftemangel nachdenken, müssen wir ja schon überlegen, ist das ein attraktives Krankenhaus, wo der heutige Arzt noch hingeht? Kann ich da Fachärzte hinbekommen, die vielleicht auch eine gewisse Vorortversorgung wahrnehmen, die wichtig ist aus meiner Sicht. Ne? Also ich sag mal in Herrnberg, in Calw, in Leonberg, Nagold, was ja auch ein Schwerpunktversorger ist, brauchen wir eine gute medizinische Versorgung. Die Frage ist dieses I, wird es festgelegt durch die 30-Minuten-Regel oder kann I auch, wenn eine Notfallversorgung vorgehalten wird, auch N sein?
Ja, vielleicht Letzteres zuerst. Ja, ich denke, diese 30-Minuten-Regel, die wird so in der Strenge nicht kommen. Deshalb hatten wir auch in dieser Folgeabschätzung, die wir neulich gemacht haben, das Kriterium schon mal ganz weggelassen.
Okay. Ja,
also wir haben gesagt, zählen wir gar nicht. Und dann sind ganz viele Kliniken zu diesem 1N geworden. Also ich denke, davon kann man realistischerweise ausgehen, dass da die Ausnahme zur Regel dann wird.
Also ich glaube auch ehrlicherweise aus der Lebenswirklichkeit, das ist notwendig. Ich bin jetzt durch alle Krankenhäuser bei uns hier gegangen und ich sehe da ein enorm hohes Notfallaufkommen. Und die machen da wirklich extrem wichtige medizinische Versorgung, wirklich für die Menschen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass auch kleinere Krankenhäuser, die vielleicht 15.000, 20.000 Notfallpatienten haben, dass die jetzt alle irgendwo in ein Level-2-Krankenhaus müssten. Erstens mal die Wege, zweitens die Versorgung, also das kann ich mir jetzt ehrlicherweise momentan nicht vorstellen. Und was ja dazu kommt ist, Sie müssen ja die Kapazitäten in den anderen Krankenhäusern deutlich vergrößern. Jetzt haben Sie von 5 Jahren gesprochen. Das halte ich so aus meiner Erfahrung für nicht wirklich realistisch, dass das innerhalb von 5 Jahren, dass Kapazitäten außerhalb so geschaffen werden. Aber ist das so ein bisschen, man hört ja so, was ist denn das Beispiel für unsere Krankenhausreform? Ist das Dänemark, ist das skandinavische Raum? Man hört ja immer so ein bisschen das dänische System, die vor 10 Jahren sich auf den Weg gemacht haben, die gerade mitten in der Umsetzung sind. Gibt es da ein Beispiel?
Also das dänische System wird oft genannt. Das wäre das System der Superkrankenhäuser. Ja, da hätten sie dann
ganz groß gegangen mit 5.000 Betten und 10.000 Geburten.
Richtig, da hätten sie für Calw und Böblingen, die beide Landkreise zusammen, nur ein Krankenhaus, zum Beispiel am Flugfeld. Ja? Also nur damit man den Vergleich mal hat. Und was die Dänen wirklich gut gemacht haben, die haben in den guten Zeiten, also vor über 10 Jahren, 15 glaube ich sogar schon, begonnen mit Veränderungen. Und dann hatten die auch die Investitionsmittel. Und das hatten wir eingangs, ja, sind wir zu spät dran.
Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wir kommen dann wirklich 10, 15 Jahre zu spät.
Wir hätten auch 2010 beginnen sollen. Wir hatten die goldenen 10er Jahre, erinnern Sie sich, Krankenkassenüberschüsse, Steuermittel ohne Ende, Arbeitsmarkt brummt. Da haben wir uns etwas schleifen lassen.
Da haben auch Krankenhäuser noch positive Zahlen geschrieben.
Ja, natürlich.
Fast alle Defizite in der Zwischenzeit.
Da hätte man starten müssen, nicht nur im Gesundheitswesen, auch Infrastruktur. Deutsche Bahn, Autobahn, kennen wir alles, haben wir alles schleifen lassen, jetzt müssen wir alles auf einmal machen, und jetzt, wo es dann auch noch eng wird, ist aber nicht zu ändern. Also das haben die Dänen gut gemacht, aber aus meiner Sicht müssen wir das in dieser Schärfe und sollten wir auch nicht kopieren. Ich glaube, wir kommen mit einer moderateren Zentralisierung gut hin und das ist auch so angedacht und wir müssen jetzt noch etwas kalibrieren bei den Kriterien, dass die Sollstruktur, die da im Reformpapier hinterlegt ist, mit der Ist-Struktur etwas besser kompatibel ist.
Aber noch eine Frage zur Übergangsphase. Ich meine, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, da haben wir uns auch schon mal dazu auseinandergesetzt. Die Übergangsphase halte ich für extrem schwierig. Momentan gibt es eine wahnsinnige Verunsicherung. Auch in unseren Krankenhäusern. Die Menschen denken ja darüber nach. Und ich habe einfach die Sorge, dass Patientenströme sich schon vorher verändern und dass auch Mitarbeiter sich verändern. Wie können wir den Leuten auch Zuversicht geben, dass sie auch in ihrem Krankenhaus, unabhängig jetzt von der Levelstufe, von Leistungsgruppen, trotzdem eine gute, vernünftige medizinische Versorgung machen? Ich sehe, die Mitarbeiter sind extrem gerne in ihren Krankenhäusern, die identifizieren sich auch enorm. Ich möchte nicht die Leistungsträger verlieren.
Ja, tatsächlich bewegt sich jetzt schon einiges. Es ist ja nichts Gesetz. Ja, es ist ja nur ein Vorschlag, aber in der Szene, in der Realität gibt es schon Bewegungen. Zum einen, dass man sagt, man stoppt gewisse Bauvorhaben, wie ja auch hier.
Ja gut, wir haben in Leonberg den Bauabschnitt 3 gestoppt. Ne?
Ja, ansonsten man pausiert jetzt mal, weiter, ne? Man wartet erstmal ab. Ja, genau.
Also klar, wir warten ab, sagen wir es mal
jetzt so. Insgesamt ne? nicht, aber halt dort, wo man denkt, oh, warten wir lieber mal ab, was kommt da aus Berlin? Vielleicht auch erstmal so richtig, ja. Und was aber noch schwerwiegender ist, dass eben auch Personal sich schon in Richtung dieses Zielbilds orientiert und dann vielleicht auch einen Standard, der durchaus gebraucht wird, verlässt. Und dann kriege ich das ja nicht mehr wieder eingefangen beim Personal.
Aber kann ich denen Zuversicht geben, dass sie da gebraucht werden? Ja. Weil selbst wenn das Krankenhaus, nehmen wir mal die niedrigste Stufe an, ein 1i-Krankenhaus. Jetzt kommen wir nämlich zum Thema der Ambulantisierung. Das würde ich auch noch ganz kurz mit Ihnen ansprechen. Da wird ja wertvolle medizinische Versorgung gemacht.
Ja, die ist zentral.
Also die ist sehr zentral.
Das ist die Basis sogar.
Das heißt, wir müssen noch den Menschen sagen, wir brauchen euch auch in der ambulanten Versorgung, auch in integrierten Versorgungszentren. Wir brauchen nicht nur Fachkräfte in Maximalversorgern und Unikliniken oder Level 2. Ich glaube, das ist doch eine wichtige Botschaft.
Das ist also für mich, das kann man dick und fett unterstreichen, die Grundversorgung, also eine Basisversorgung, das ist nicht unbedingt komplexe Medizin. Da geht es um kleinere Themen, die aber in der Menge viel sind. Die müssen wir in einem guten ambulanten System gerne mit den Krankenhäusern zusammen, Thema Ambulantisierung, wo kann ich die eigentlich stattfinden lassen, umsetzen. Und ich würde auch sogar so weit gehen zu sagen, wir brauchen auch Lehrstühle für ambulante Medizin. Wir müssen auch an den Unis etwas umdenken.
Gibt schon irgendwo einen?
Das ist eine Sache, da werden wir uns morgen in einem schönen Meeting mit befassen. Aber
und ganz glauben Sie, dass Thema. Es einen geben wird?
Naja, also ich habe ich habe Universitäten kennengelernt. Ich arbeite auch mit welchen zusammen, auch das RWI in Essen. Das ist also ein sehr langsamer und zäher Prozess mit Universitäten, was zu verändern. Okay. Da wird irgendwann was kommen, aber das ist, glaube ich, jenseits dieser Übergangsphase.
Aber noch ganz kurz eine Antwort zum Thema Ambulantisierung. Ja. Wir haben jetzt den AOP-Katalog, der scharf geschaltet ist. Die DKG hat gefordert, lasst den Krankenhäusern jetzt mal die Zeit, sich auf die Struktur Vorhaben mit einzustellen. Diese Ambulantisierung ist auch ein Damoklesschwert, und zwar wieder für die wirtschaftliche Situation. Und wir haben gar nicht die Strukturen. Was glauben Sie, haben wir da noch eine gewisse Zeit, das vernünftig vorzudenken, auch die wirtschaftliche Lage? Ich meine, für einen ambulanten Fall kriegen wir, sage ich mal, ein Drittel der Erlöse eines stationären Falls. Das ist ja alles richtig, wenn ich ein Ambulatorium irgendwann habe, aber ich muss das ja irgendwie schaffen. Das haben wir ja alles noch nicht.
Für die ambulante Versorgung, wenn ich es als Krankenhaus mache, kriege ich weniger Erlöse. Und das geht ja nur, wenn ich...
Weniger ein Drittel.
Ja.
Naja, das gut. Ist so ähnlich, als wenn ich jemand, der 3.000 Euro verdient, jetzt 1.000 Euro
gebe. Wobei ich da gerne auch so Hybride jetzt schieße, hätte in den komplexeren Fällen.
Ja, kommen die?
Ja, also zumindest, also sie sind sogar schon im Gesetz so heimlich reingekommen, aber das soll bis Ende März sogar irgendwas stehen. Aber in der Regierungskommission befassen wir uns mit dem Thema. Da gibt es eine ganz große Arbeitsgruppe, sektorenübergreifende Versorgung, um da was auszuarbeiten. Wir brauchen das gerade deswegen, weil manche ambulante Leistungen, die ich ja auch früher vielleicht stationär gemacht habe, sind ja irgendwie komplexer, zum Beispiel wegen auch Nebenerkrankungen von Patienten oder weil ich im Hintergrund eine Vorhalte haben muss, ich brauche dann doch das Bett oder Anästhesie, falls was passiert.
Ja, gut, wir müssen höhere Kosten. Ja, wir müssen die Kontextfaktoren jetzt alle dokumentieren. Das heißt, das ist sehr kompliziert geworden alles. Okay, ich bin auch der Meinung, man kann viel ambulant machen.
Ja.
Wobei schon die Lebenswirklichkeit die ist, dass ein gewisses Risiko ist. Und wir haben auch die Nachsorge gar nicht.
Deshalb ist es ja gut, auch am Krankenhaus einiges zu machen. Ja, oder wenigstens ein großes MVZ, das vielleicht sogar ein Bett hat. Also das Krankenhaus hat ja sowas. Deshalb macht es Sinn, viel der Ambulantisierung am Krankenhaus stattfinden zu lassen. Und wir haben dann auch mal vor einem Jahr vorgeschlagen bei den Hybrid-DRGs, das ist ja so ein Mittelding dann, stationärer DRG und EBM nach ambulanter Vergütung, dass es so in der Mitte irgendwo liegt, dass man sogar am Anfang sagt, die Hybrid-DRG so hoch anzusetzen wie die stationäre DRG oder sogar noch höher, dass das Krankenhaus dadurch Erlöse hat, um seine Strukturen anzupassen in einer gewissen Übergangszeit.
Also wenn Sie das vorgeschlagen haben, dann brauche ich das gar nicht mehr kritisieren, weil das hätte ich auch so gesehen. Weil wenn man etwas letztlich möchte, dann muss man auch irgendeinen Anreiz schaffen und jetzt nicht maximal die Vergütung reduzieren. Also ich hoffe da wirklich ein Stück weit auch auf ein Verständnis auch. Ich habe jetzt verstanden, ist natürlich gesamtpolitisch nicht nur das Bundesgesundheitsministerium, auch natürlich das Wirtschaftsministerium, Finanzminister spielt eine Rolle. Ich meine, die Rahmenbedingungen sind momentan nicht vergnügungssteuerpflichtig, auch für Politik im Großen wie im Kleinen übrigens. Aber ich glaube, wir werden das schon irgendwie schaffen. Jetzt vielleicht nochmal, nur dass Sie kurz uns einen Ausblick geben. Bis wann, glauben Sie, können wir mit einem Ergebnis rechnen, wo wir dann wissen, so können wir auch unsere Krankenhäuser aufstellen, weil wir brauchen aus meiner Sicht Planungssicherheit und ein Zielbild.
Also ganz kurzfristig, und damit meine ich jetzt Wochen, brauchen wir ein bisschen Klarheit über die Kriterien der Levels. Ja, die werden ja abgeschwächt und da braucht die Landschaft, da brauchen Sie im Klinikum einfach, wo werden die abgeschwächt, dass Sie das schon mal verinnerlichen.
Das heißt jetzt,
dass man ein Papier hat.
Im Frühjahr?
Ja. Okay. Und das ist ja jetzt, also.
Und da gehen Sie davon aus.
Ich will da jetzt auch mit dran arbeiten. Super. Wie man das dann einspeist und so weiter, das kann, wir sind ja keine Gesetzgeber, ne? Aber wir merken, dass man darüber auch schon Fakten schafft und wir müssen rechtzeitig sagen, so war das eben so soll es abgeschwächt werden.
Das heißt, im zweiten Quartal können wir damit etwas mehr Klarheit rechnen. Das ist das eine. Bis wann glauben Sie, dass der Gesetzentwurf derzeit auf dem Tisch des Hauses liegt?
Also Ziel ist der Sommer dieses Jahr. Also das wäre jetzt in wenigen Monaten.
Was die Bund-Länder
konnten. Was Bund-Länder, genau. Also Bund-Länder, die sich einigen auf einen Gesetzentwurf, der dann auch noch verfeinert wird und dann zum Januar nächstes Jahr in Kraft tritt.
Sehen Sie das einigungsfähig?
Das ist das Ziel. Ich sage mal so, wenn man jetzt mal in die Landschaft schaut, man sieht natürlich viel Streiterei und auch Emotionalität. Nur, wenn ich mir die Sachlage anschaue, sage ich mal so DKG-seitig und wo vielleicht auch die Länder so ein bisschen denken, es sind ja die Leistungsgruppen quasi gesetzt. Die Frage ist noch, wie viele. Es ist auch klar, dass die bundesweite Kriterien haben, ja, und das sind auch die Länder. Vielleicht gehen Sie denke, auch
ganz. Und es wird auch eine Vorhaltefinanzierung.
Die Vorhaltefinanzierung ist gesetzt. Es soll auch Levels geben. Die Frage ist jetzt nur, und das ist entscheidend, wie stark diese Levels dann gekoppelt sind mit den Leistungsgruppen. Also wer darf dann was auf welchem Level?
Ja gut, da warten wir jetzt einfach ab.
Und das ist aber der, das ist der Kern. Und ich denke, da wird man ja eine Einigung hinkriegen. Da gibt es noch operative Themen, wie zahle ich das Vorhaltebudget aus. Das kann man vielleicht noch im Nachgang, in so einer Übergangszeit ja auch regeln. Ne? Da muss man ja nicht gleich den letzten Entwurf haben.
Aber das heißt, über die Leistungsgruppen und Level werden wir eine gewisse Klarheit im zweiten
Quartal
bekommen.
Das glaube ich schon. Und wenn es dann vielleicht bis Spätsommer geht, ich denke, wichtig ist, dass wir zum Januar nächstes Jahr starten können und auch noch in einer gewissen Nacharbeitungszeit gewisse Verfeinerungen vornehmen können.
Können Sie noch, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts, ist wirklich sehr interessant, ich könnte mit Ihnen ewig sprechen, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gäbe auch noch viel zu vertiefen. Vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2. Ja, eben. Aber können Sie noch mal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen, was ist Ihre Vision für ein modernes, gerechtes, aber auch wirklich ethisch gutes und für die Menschen gutes Gesundheitswesen der Zukunft. Was würden Sie sich wünschen?
Also ich glaube, der übergeordnete Wunsch, und das ist ganz zentral, wir müssen Rationierung im Gesundheitswesen vermeiden. Wir müssen schauen, dass wir die älter werdende Bevölkerung gut versorgen können, und zwar leider mit weniger Fachkräften als bisher. Das heißt, wir müssen echt kluge Konzepte haben.
Ja gut, ich habe mich schon auf einen Roboter eingestellt in der Pflege.
Was meinen Sie?
Auf einen Roboter habe ich mich schon eingestellt
in der Pflege. Aber wenn er die Pflege unterstützt, zum Beispiel auch beim Tragen, wunderbar. Das geht ja nicht darum, dass der Roboter alles macht, sondern dass er hilft. Ja,
vielleicht haben wir auch Avatare zukünftig bei der Visite.
Oder eben tatsächlich gerade im Ländlichen, ja, auch das ist mir ein Anliegen, weil Sie sagen so nach einer Vision, dass ich eine regionale Versorgung möglichst auch viel Freiheiten habe. Das ist ein bisschen eine andere Nummer als vielleicht jetzt die Reformpapiergeschichte, dass Sie sagen können, wie gestalte ich meinen Landkreis, allerdings halt mit einem beschränkten Budget.
Aber das wäre nochmal spannend, das würde ich in einem zweiten Podcast gern mit Ihnen diskutieren, nämlich die Regionalisierung der Gesundheitsversorgung mit Budgets, wo wirklich auch regional gesehen auch die Besonderheiten wirklich abgebildet werden von den Akteuren, die vor Ort letztlich die Verantwortung tragen. Also ich habe schon gesagt, es ist ein tolles Gespräch mit Ihnen. Wir werden die Diskussion, Entwicklungen weiterhin intensiv verfolgen. Professor Augurski, ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich für das Gespräch, auch für die kurzfristige Bereitschaft. Sie kennen sich super gut aus. Nehmen Sie vielleicht alles mit zu Herrn Lauterbach ins nächste Gespräch. Die Sorgen, die kriegen Sie, glaube ich, von allen gesagt, nicht nur hier. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Herzlichen Dank.
Herr Schmidtke ebenso. Ganz herzlichen Dank.
Das war KVSW Talk, der KVSW-Podcast zu aktuellen Themen des Gesundheitswesens. Mehr Informationen finden Sie unter www.kvsw.de.